Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, kannst du mit einer Motorsäge umgehen?
Ich wollte dich das Gleiche fragen. Wir haben eine zu Hause. Wir haben damit 369 Fichten geschnitten. Ich habe sie sicher auch mal verwendet, aber nein, ich würde mir das nicht zutrauen. Nein. Aber dafür ist es gut, dass es im FAST, das ist die forstliche Ausbildungsstätte, wo die Anna-Sophie Leiterin ist, Motorsägenkurse gibt und man muss keinen Wald besitzen, um diese zu besuchen.
Genau, man kann einfach hingehen, das erlernen, aber auch über ätherische Öle, über Pilze, ganz, ganz viel, viel mehr. Also man muss nicht nur über das. Und es ist sehr spannend, sie ist sehr jung und ist auch sehr jung in sehr große Projekte hineingekommen. Projektleiterin von einem großen Team von Millionen EU-Projekten. Und sie brennt für den Forst, für den Wald und hat uns da mitgenommen und wir sind eingetaucht.
Das Ganze ist passiert, obwohl sie ursprünglich technische Mathematik studieren wollte, hat sie dann quasi sich nochmal besonnen und hat ihren Weg gefunden, den ihr euch in diesem Gespräch anhören könnt.
Kärnten zeigt sich heute von einer sehr untypischen Seite. Es strahlt nicht die Sonne, sondern es regnet. Aber es hat uns ein sehr freundliches Gesicht angestrahlt, als wir die Räumlichkeiten der,
Forstliche Ausbildungsstätte,
kürzt man es ab, genau, als wir die betreten haben. Wir sind bei Anna-Sophie Pirtscher in Osjak, die uns von einer unserer mutigen Frauen empfohlen wurde. Danke schon jetzt an die Marion. Und wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Wir sagen unseren Frauen immer am Anfang, warum wir sie mutig finden. Wir haben über dich herausgefunden, dass du ursprünglich von hier bist, aber zwar die Liebe für den Forst und die Forstwirtschaft hier entdeckt hast, aber dann Kärnten verlassen hast, eine Ausbildung gemacht hast, dann auch ganz tolle große Projekte, EU-Projekte abgewickelt hast und jetzt zurückgekehrt bist, um Leiterin zu sein für diese forstliche Ausbildungsstätte in einer männerdominierten Szene, hast selbst auch gesagt, das hätten wir auch so eingeschätzt, ja. Und das mit jungen, knackigen 35 Jahren quasi den Sprung wieder zurück in die Heimat gemacht hast, sind viele mutige Schritte, die man jetzt irgendwie alle gehört hat. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, wie sich dein Leben so entwickelt hat. Und wir danken dir jetzt schon, dass wir hier sein dürfen und freuen uns auf das Gespräch.
Ja, danke fürs Kommen und Vorbeischauen in Osjak, auch wenn das Wetter nicht ganz so einladend ist wie sonst so. Aber ja, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir uns unterhalten.
Zum Aufwärmen der Fragerunde haben wir eine pinke Schachtel mit, wo Fragen drin sind. Und darfst du dich gleich mal eine ziehen.
Welches ist das beste Buch, das du gelesen hast? Also ich lese irrsinnig gern, deswegen ist das jetzt ganz, ganz schwierig, sich da irgendwo zu entscheiden. Highlights von Büchern her waren in letzter Zeit sicher Eine Frage der Chemie.
Super, ich lese es gerade.
Also wunderbarst, ja, wunderbarst. Hat mir sehr gefallen, geht auch um eigentlich eine mutige Frau, aber die sehr sympathisch auch rüberkommt in dem Buch. Das hat mich sicherlich in letzter Zeit am meisten begeistert. Ansonsten, ich liebe Hesse, habe Tolkien, also Herr der Ringe, einfach verschlungen. Also mein Buchgeschmack geht in mehrere Richtungen, aber eben Eine Frage der Chemie ist sicher letzter Zeit das Highlight gewesen.
Finde ich sehr schön, dass da drei Frauen nicken. Also das ist eine Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, unbedingt lesen.
Und auch wenn jetzt der Film rauskommt, glaube ich, oder so, ja, kann ich nur empfehlen, nicht vorher Film lesen. Schauen, ja. Definitiv vorher lesen und sich dann überhaupt überlegen, ob man sich den Film noch geben mag.
Anschaut, genau. Was ich bei der Einleitung vergessen habe zu sagen, und da bin ich auch gespannt, mehr darüber zu erfahren, du bist als Kopf des Jahres ausgezeichnet worden von der Kleinen Zeitung.
Ja, das war so ein persönliches Highlight jetzt Ende Jänner. Das Voting ging ja die letzten 2 Monate vom letzten Jahr noch, also ist ja Online-Voting 5 Charaktere oder Persönlichkeiten gewesen, die man sich für die Region Feldkirchen und St. Veit aussuchen hat können. Und da hat es mich sehr gefreut, dass ich sehr viele Leute mobilisieren konnte und die mich da unterstützt haben. Und das war natürlich eine sehr schöne Auszeichnung und auch in einem sehr schönen Rahmen. Bei der kleinen Zeitung hat das stattgefunden. Also hat mich sehr gefreut, dass ich einerseits schon nominiert worden bin, aber dann auch andererseits gewonnen habe.
Mir würde interessieren, wie wird man jetzt Kopf des Jahres? Und spring mal zurück, wie war dein Weg, dein Lebensweg, deine ganzen Stationen? Also du kannst beginnen, wo du möchtest. Wir haken dann im Gespräch dann gerne ein, was uns interessiert.
Passt, können wir gerne so machen. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, bin da groß geworden in Ferlach eben, also südlich von Klagenfurt. Und bin dann auf ein...
Da habe ich gleich die erste Frage.
Ja, dann fangen wir gleich mal so an.
Ferlach ist Büchsenstadt,
ja,
oder?
Ja, Büchsenmacherstadt, berühmt dafür. Ja.
Wie ist es, wenn man dort aufwächst? Ist es dann was, was man sozusagen in sich drinnen
hat? Nein, also wir wohnen, oder mein Elternhaus befindet sich in der Nähe von der Schießstätte, also vom, wo dann wochenends oder auch unter der Woche geschossen wird. Also diese Waffen müssen ja eingeschossen werden und so. Man hört es dann immer wieder knallen. Wir hören es gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, so, wie wenn man neben einem Zug wohnt oder Kirchenglocken immer hat laufend, dann hört man die nicht mehr. Unsere Gäste im Sommer, wenn man draußen sitzt, hören sie jedes Mal und sind etwas erschrocken, was da abgeht. Aber es ist nur die Schießstätte. Und ansonsten haben wir eigentlich nicht so wirklich viel Bezug zu Waffen gehabt oder zur Büchsenmacherstadt an sich, außer das, was man halt in der Volksschule so mitkriegt. Genau.
Entschuldigung.
Nein, voll okay.
Also Ferlach.
Genau, mal Ferlach. So ja, eine Kleinstadt, eher dörflich vielleicht. Und ich bin dann aber ins Gymnasium gegangen in Klagenfurt mit Sprachenschwerpunkt. Also ich habe Englisch als Unterrichtssprache gehabt. Bin dann auch mal ein halbes Jahr nach Amerika gegangen, um einfach, so quasi dort das Schulsystem kennenzulernen, aber eben auch meine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Und habe dann abgeschlossen mit Matura. Und wie es halt so ist beim Gymnasium, man ist sehr gut breit aufgestellt, aber eigentlich hat sich nie so richtig rauskristallisiert, was ich danach machen will. Und ich war dann natürlich auf sämtlichen Berufsorientierungssachen und so und habe mir dann gedacht, naja, Mathematik gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mache irgendwas mit Mathematik, technische Mathematik in Graz, passt schon mal für den Anfang, weil Mathematik braucht man ja sowieso überall irgendwie im Leben und man kann das ja mal studieren und dann schauen, was man damit macht. Und ich habe das wirklich begonnen und ein Jahr lang durchgezogen und musste dann leider feststellen, dass technische Mathematik mit einem selber auch was macht. Also man fängt dann an, recht logisch zu denken, nur noch so, nicht mehr so emotional vielleicht zu sein, sondern eher mehr so geradlinig irgendwo in seinem Denkmuster zu sein. Und ich hatte dann auch ein Praktikum im Sommer bei einer Tochterfirma von Siemens, wo es um Datenbankmanagement ging und so ein bisschen Programmieren auch schon und so. Und anschließend habe ich dann 2 Wochen lang eine Umweltbaustelle beim Alpenverein besucht. Also das war mehr die Freizeit, wo man einfach gegen Kost und Logis draußen in der Natur arbeitet. Also sprich, da wurden Bäume gesetzt, da wurden Almflächen geschwendet. Und das mit mehreren Menschen zusammen. Und das war ein rechter Kontrast, sodass ich mir gedacht habe, oh Moment, eigentlich vielleicht studiere ich ja das Falsche, weil mir gefällt das, was ich bei der Umweltbaustelle umgesetzt habe und dass ich draußen was mache, mit Menschen was mache, eigentlich viel, viel mehr. Und habe mich dann innerhalb von einer Woche, wo meine Eltern Gott sei Dank auf Urlaub waren, umentschlossen, mein Studium zu wechseln, was dann nach dem Urlaub vielleicht nicht ganz so zur Entspannung meiner Eltern geführt hat, aber für mich die richtige Entscheidung war, dass ich dann eben gesagt habe, ich gehe auf die BOKU und studiere Forstwirtschaft.
Du bist dann von Graz nach Wien.
Ich bin dann auch von Graz nach Wien übersiedelt. Ich glaube aber, dass dieser Zwischenschritt mit Graz ganz gut war, weil mich hätte vielleicht Wien so als ganz große Stadt gerade am Anfang etwas überfordert. Dann habe ich es eigentlich geliebt, muss ich sagen.
Ja. Wie bist du auf diese Umweltbaustelle aufmerksam geworden oder ist immer schon irgendwie...
Also ich bin ein Einzelkind und das heißt, Sommerferien waren eher immer die Hölle für mich, weil sich alleine oder nur mit Eltern zu beschäftigen ist irgendwie schwierig und das heißt, ich bin immer schon mit dem Alpenverein zu so Jugendwanderlagern mitgeschickt worden oder auch freiwillig hingegangen, weil es einfach viel lustiger war, wenn junge Menschen zusammen waren. Und irgendwie ist mein Papa mit dieser Umweltbaustelle dahergekommen und hat gemeint, naja, schau, das kann man machen, ab 16 sowieso, du bist eh schon 18, ja, mach da doch mit, 2 Wochen, und war eigentlich hellauf begeistert und habe da mitgemacht und ja, irgendwie hat mich das sehr überzeugt.
Sind das nur junge Menschen? Oder?
Nein, der Alpenverein macht Umweltbaustellen von 16 bis 30. Vom Altersspektrum her und Bergwaldprojekte, Moment, jetzt kommt's, Bergwaldprojekte, ja, von 18 weg bis unendlich. Ja, also man kann sich, und es gibt auch Familienprojekte, also wo ganze Familien mitmachen können, man kann sich da auf der Website einmal informieren. Okay. Das ist recht, recht spannend, weil man eben so ein bisschen einen Einblick kriegt in eben diese forstliche Arbeit, die Leute leisten, sieht auch, wie in welchem steilen Gelände Schutzwald zum Beispiel gesetzt werden muss oder aufgeforstet werden muss. Und auf der anderen Seite kommt man eben auch mit vielleicht der Bevölkerung in Kontakt, mit der man sonst nichts zu tun hat, und trifft natürlich andere engagierte Leute auch. Also ist eigentlich eine sehr nette Geschichte, finde ich.
Ja. Du hast gesagt, du hast dich in Wien sehr wohl gefühlt. Was hast du außer Studieren in Wien gemacht? Und wie war das Studium? Wie ist das Studium der Forstwirtschaft?
Also in Wien, ich habe das schon sehr genutzt, dass es da einfach ein großes Kulturangebot gibt und auch so ein recht großes Angebot an Sportkursen übers USI war das damals. Also ja, bin ins Theater gegangen. Ich meine, wenn man Restplatzkarten als Student um 3 Euro fürs Burgtheater kriegt, also da ist man ja eigentlich blöd, wenn man das nicht ausnutzt, sage ich mal. Und na, sonst so, ja, das Studium an sich war spannend, war auch eher männerlastig. Wir waren ja nicht einmal ein Viertel Frauen, glaube ich. War gut aufgestellt, das Studium, also weil die BOKU hat einfach mehrere Säulen, wie sie ihre Studien ja, vielleicht aufbaut, sage ich mal. Man hat jetzt nicht nur rein dieses Ökologische gehabt bei der Forstwirtschaft, sondern eben auch die Wirtschaftlichkeit dabei, aber auch ein paar soziale Kompetenzen, also das ist so gesehen recht stimmig ineinander. Auf der anderen Seite, wir hatten auch mindestens einen Monat praktischen Teil, wo wir draußen waren im Wald und auch im eigenen Lehrforst, den die BOKU noch hat, ja, wo man wirklich ja, von Bäume vermessen über Forststraßenplanung wirklich draußen gemacht hat und nicht nur in der Theorie mitbekommen hat. Also so gesehen war das vom Studium her sehr, sehr toll. Wir waren auch also recht wenig Studenten. Wir haben mit 80 Leuten begonnen. Nach dem ersten Semester war es nur noch die Hälfte, also 40. Das heißt, sehr familiärer Rahmen auch. Man hat mit seinen Professoren sehr viele mündliche Prüfungen auch gehabt, also nicht diese Multiple-Choice- und Massenabfertigungssachen. Also das alles hat mir sehr entsprochen, abgesehen davon, dass die Uni also in sehr alten Räumlichkeiten auch drin ist. Und das irgendwie zum Flair natürlich auch beigetragen hat. Ja.
Was haben deine Eltern gesagt? Oder haben sie sich bald mit dieser Idee angefreundet?
Naja, das Thema ist, also mein Vater hat auch Forstwirtschaft studiert. Also vielleicht auch deswegen nicht ganz abwegig, dass ich dann genau auf dieses Studium gekommen bin. Ja, meine Eltern kennen sich auch schon länger. Also sprich, meine Mutter hat seine Studienzeit mitbekommen. Und als ich dann mitgeteilt habe, ich wechsle jetzt mein Studium und es wird Forstwirtschaft, hat sich der Papa mal Gedanken gemacht und hat sich gedacht, okay, oh mein Gott, das ist ja so männerlastig und Jobs gibt es auch gerade keine im Moment. Das war ja nicht so wie heutzutage, sondern halt, wo viele Stellen einfach besetzt waren und wo klar war, vor einer Pensionierungswelle quasi wird da nicht viel stattfinden oder offene Stellen frei werden. Ja, der hat sich also in die Richtung Gedanken gemacht, wie überlebt jetzt meine Tochter in so einem Umfeld. Ja? Und meine Mutter hat sich dann eher Gedanken gemacht, dass Forstleute doch eher verschrien sind für einen erhöhten Alkoholkonsum, auch in Studententagen. Ja? Und hat sich dann gedacht, oh mein Gott, wie wird meine Tochter das überleben? Ja? Das waren halt so, glaube ich, diese Ängste, die dabei waren. Sie haben aber dann doch recht schnell gemerkt, dass das einfach ein Studium ist, wo ich viel mehr Spaß dran habe, viel mehr Freude, viel mehr Neugier auch entwickelt habe als bei technischer Mathematik. Und damit war es dann okay für sie.
Super. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann auch irgendwann mal abgeschlossen, wie es halt so ist mit einem Studium. Nein, ich hab noch ein Erasmus-Semester dabei gehabt, deswegen habe ich jetzt nicht in Mindeststudienzeit studiert, sondern halt ein Jahr länger gebraucht insgesamt. Aber ich war auf der ETH in Zürich für ein Semester, was auch sehr spannend war, weil einfach mal eine andere Universität kennenlernen, zu sehen, wie gehen die mit Studenten um, was für Zusatzangebote gibt es und so, hat schon was, ja. Also schadet nicht, generell mal über den Tellerrand rauszuschauen oder so, denke ich. Na, und dann war ich fertig und war voll motiviert, weil ich bin ja fertig mit meinem Studium und weiß jetzt viel oder ich will mich ja auch einbringen, will arbeiten, will auf eigenen Beinen stehen und mein eigenes Geld verdienen und Unabhängigkeit von den Eltern eigentlich endlich mal erreichen. Und dann war es aber leider Gottes so, dass kein Mensch mich gebraucht hat. Also es waren einfach keine offenen Jobs verfügbar so richtig. Und das war zu Zeiten, wo, ja, wenn es hochkommt, man irgendwo noch ein Praktikum gekriegt hat, das eher schlecht bezahlt war. Also habe ich mal gesucht und gesucht. Nachdem ich nichts gefunden habe, bin ich mal Schokolade verkaufen gegangen beim Weihnachtsmarkt Spittelberg. Okay. Das waren einmal so 2 Monate, wo ich halt da irgendwie geschaut habe, dass ich über die Runden komme. Und dann hat sich ein Praktikum in Liechtenstein aufgetan bei einer NGO, das auch sehr gut bezahlt war, mit Schwerpunkt Projekt und Projektmanagement. Und das habe ich dann einmal ein halbes Jahr gemacht. Das war sehr, ja, also sehr lehrreich für mich, weil es eigentlich mein erster irgendwo Job war, auch wieder eben, also ich habe dann in Feldkirch in Vorarlberg quasi gewohnt, war Grenzgängerin nach Liechtenstein rüber. Und
hast du bei der Jobsuche, also ja? Du sagst jetzt Projektmanagement hast gemacht, das ist ungefähr das Letzte, was ich mir jetzt erwartet habe, wenn ich Forstwirtschaft höre, wobei es total logisch ist, klarerweise, aber hat sich nach dem Studium irgendwie herauskristallisiert, dass du denkst, der Bereich interessiert mich und hast dann in einem bestimmten Bereich gesucht oder wie funktioniert das irgendwie in diesem Themenfeld?
Also prinzipiell habe ich einmal die Bundesforste angeschrieben, was so erster Ansprechpartner sind, nachdem sie ja den meisten Wald in Österreich quasi verwalten. Ja, genauso wie die Landesforstdienste mir angeschaut, ob dort Stellen frei sind. Habe mich halt beworben, was ausgeschrieben war, wenn überhaupt. Und ja, oft einmal hat man keine Antwort gekriegt oder es war eben nichts frei. Also so gesehen hat man diese spezifischen Sachen angeschrieben gehabt. Und die NGO war, also die hat mit der Alpenkonvention zu tun, die CIPRA, international war das. Und Alpenkonvention hat auch ein Bergwaldprotokoll dabei, also wo es jetzt generell nicht nur um so den Lebensraum der Alpen geht, sondern halt auch ein bisschen was über den Wald. Und dann haben wir gedacht, naja gut, also ein bisschen Verbindung gibt es da schon, ja. Und ich probiere es halt einfach mal, ob sie mich nehmen oder nicht. Und das hat halt geklappt und damit war das halt ein halbes Jahr mit, also sie haben es mit Projektmanagement bezeichnet gehabt. Im Grunde als Praktikantin habe ich halt verschiedene Projekte, die umgesetzt haben, einfach mitgearbeitet, vorbereitet, abgerechnet. Aber ich habe so ein bisschen reinschnuppern können in so Projektmanagement-Tätigkeiten, was mir dann schlussendlich auch geholfen haben, weil nach einem halben Jahr war mein Praktikum dann auch wieder vorbei, dann ging diese ganze Jobsucherei wieder von vorne los, habe dann wieder einen Zwischenstopp mit Schokoladenverkauf quasi eingelegt, ja, weil man war ja recht nett, die ganze Geschichte, und habe mich dann initiativ beworben gehabt bei den Bundesforsten wieder und hatte das Glück, dass irgendwie der Projektleiter von so einem Live-Projekt, also EU-gefördertes großes Projekt, das auf 6 Jahre angesetzt war und ein Jahr ist schon verstrichen gewesen, und der Projektleiter von dort hat einfach gesagt, okay, nein, er mag nicht mehr. Und ich hatte das Glück, dass eben zeitgleich anscheinend meine Initiativbewerbung dort gelandet ist. Und die haben sich gedacht, naja gut, Projektmanagement steht wahrscheinlich irgendwie drin, wird schon passen, schauen wir uns mal an, und hatte dann ein Bewerbungsgespräch und bin dort genommen worden als Projektleiterin.
Wie alt warst du da?
Ich glaube 27, ja. Also es war so ein 5,2 Millionen großes Projekt über die nächsten 5 Jahre dann eben zum Umsetzen im gesamten Ausseerland. Sehr spannend, weil ich wusste ja nicht mal, wo das Ausseerland war zu der Zeit. Also ehrlich gesagt, die Frage war auch beim Bewerbungsgespräch, ja, können Sie sich vorstellen, dass Sie dann dorthin ziehen? Haben wir gedacht, ja, okay, klar, ich meine, es ist immer noch Österreich, ich war eh schon in Vorarlberg, also wieso nicht? Ja, ich bin einfach froh, wenn ich jetzt einmal einen Job habe, der mir dann vielleicht auch gefällt. Und ja, dem war auch so. Also dann,
das heißt, du bist ins Ausseerland gezogen?
Ich bin ins Ausseerland gezogen, genau.
Wo hast du gewohnt?
Verschieden. Also angefangen haben wir mal in Bad Aussee. Mhm. Dann musste ich mal nach Bad Mitterndorf. Und dann bin ich schlussendlich am Grundlsee gelandet, also direkt am See. Eh wunderbar. Schön, Alter, ja. Genau. Nein, es ist ja eh alles mit dem Auto erreichbar gewesen. Und war auch sehr spannend. Die Ausseer sind sehr, sehr liebe Menschen, aber es dauert sehr lange, bis man irgendwie in ihr Herz reingelassen wird. Und das, ja, es ist wirklich sehr speziell, weil sie sind auch noch sehr traditionsbewusst, sehr Brauchtumspflege wird noch hochgehalten. Das heißt, auf dem Faschingdienstag braucht man sich zum Beispiel keine Termine ausmachen, weil da wird im Büro Fasching gefeiert und so. Wunderbar. Also mir hat es sehr gefallen.
Muss ich jetzt natürlich nachhaken. Jetzt ist das Salzkammergut gerade Kulturhauptstadt Europas. Ich habe meine Doktorarbeit über das Thema geschrieben. Wie findest du das, dass sie den Titel bekommen haben, oder hast du das noch mitgekriegt? Das wird in der Bewerbungsphase irgendwie?
Also ich habe das ganz am Rande, ganz zum Schluss noch mitgekriegt, weil ich dann, also die letzten 3 Jahre war ich nicht mehr im Ausseerland, habe aber natürlich meine Verbindungen dort noch hin.
Genau.
Prinzipiell, also ich weiß, dass jetzt die Eröffnung, glaube ich, von den Einheimischen nicht so als positiv bewertet worden ist, weil sie sich nicht unbedingt ganz so damit identifizieren haben können. Mhm. Also ich glaube, es ist die große Herausforderung bei sowas ist es, man hat sehr viel Tradition und alteingesessene Riten dort. Und auf der anderen Seite, als Kulturhauptstadt, möchte man sich ja trotzdem irgendwo auch modern präsentieren. Mhm. Und das irgendwie in Einklang zu kriegen, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für Veranstalter. Auf der anderen Seite schätze ich, dass gerade dieser Titel für eine Region ja auch sehr bereichernd sein kann. Und ich hätte zwar jetzt nie die Befürchtung gehabt, dass das innere Salzkammergut einen Tourismusmangel erleiden könnte, aber auf der anderen Seite bestärkt das natürlich auch den Tourismus dort, beziehungsweise dass Leute eben nicht nur zum Wandern für die Landschaft hinkommen, sondern eben auch für die Kultur, die es dort gibt.
Und jetzt bist du mit 27 ins Ausseerland. Dieses Thema Landflucht und die Jungen kommen nicht mehr zurück aufs Land. Du hast das quasi mit 27 schon gemacht. Wie landet man in einer Region im ländlichen Raum, wo man, weiß nicht, kanntest du dort vorher jemanden? Kennst du niemanden? Und sagst, sie brauchen noch dazu lang, um jemanden ins Herz reinzulassen.
Ja, und wie vor allem dieses Megaprojekt oder mit diesem Riesenbudget.
Genau. Eine Herausforderung mit ein paar Millionen Euro.
Nein, es war sehr spannend. Ich meine, das Schöne an der Forstwirtschaft ist wiederum, dass es auch da eine kleine Familie ist oder recht familiär. Ja, Forstleute kennen sich im Regelfall untereinander recht schnell und sind auch ganz gut vernetzt. Und gerade im inneren Salzkammergut ist es so, dass die Bundesforste auch sehr zusammenhängende Besitztümer haben oder Besitztümer also zu verwalten haben, weil besitzen tun die Bundesforste an sich nichts, sondern das gehört ja alles nach wie vor der Republik. Sie verwalten es ja nur für die Republik. Und ich hatte dann mit der Hälfte der Förster von dem Forstbetrieb zu tun. Und da ging es dann doch schneller als gedacht vielleicht, dass man da irgendwie auch integriert worden ist. Einerseits vielleicht auch, weil eine Försterin dabei war. Mhm. Und auf der anderen Seite auch, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass jetzt fachlich schon was dahinter ist oder dass da auch was weitergeht, dass man ja gemeinsam dieses Projekt umzusetzen hat. und man auch oft einmal wirklich intensiv zusammenarbeiten musste. Und das hat natürlich dann dazu beigetragen, dass meine Akzeptanz einerseits einmal bei den Kollegen bald einmal etabliert war, sage ich, und in weiterer Folge natürlich mit so einem Projekt, das ist auch immer sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, da lernt man dann aus der Region natürlich auch diverse Player wie die Bürgermeister oder ja, die Journalisten oder so kennen und damit ja, gewöhnen sich die Leute an einen. Ja.
Wie groß war dein Team? Oder? Ja.
Also ich habe 5 Kolleginnen, Kollegen gehabt, die als Revierleiter eben mit mir das auf ihren Flächen umsetzen haben müssen. Dahinter sind dann noch einige Forstfacharbeiter gewesen, die man absolut gebraucht hat, sei es um Spundwände in Moore einzubauen oder gewisse Durchforstungsstrategien für den Auerhahn umzusetzen. Also alles in allem mitgewirkt haben, ja, sicherlich 50 Personen verschiedenster Art und Weise an dem Projekt, wenn nicht sogar mehr. Direkt so im Austausch waren es wahrscheinlich 15, mit denen man irgendwo auf ja, wöchentlicher Basis gut zusammengearbeitet hat.
Und was war jetzt das Hauptthema oder das Ziel dieses Projektes?
Das Ziel war, dass man Lebensräume für 12 verschiedene geschützte Arten verbessert. Also sprich Lacken anlegt für Gelbbauchunken oder Tümpel für Kammmolche oder eben auch Lebensraum fürs Auerwild kreiert. Auf der einen Seite den auch vernetzt, also sprich auch zum Beispiel Flussläufe wieder durchgängig macht für die Koppe, dass sie, also für diesen kleinen Fisch, der eigentlich keine Schwimmblase hat, der tut sich schwer, über Stufen hinwegzukommen. Das heißt, alles, was das unterbricht, ist irgendwie negativ. Oder Steinkrebse gibt es dort noch sehr viele, die zum Beispiel auch bei so Sperren, die man manchmal in Gewässern drin hat oder Schwellen, sich schwer tun, da weiter raufzuwandern. Und das hat man dann halt entfernt oder durchgängig gemacht, um so Lebensräume auch wieder erschließbar zu machen für diese Schutzgutarten. Und das hat halt alles auf Natura 2000 Flächen stattgefunden. Weil Life Plus ist so eine Förderschiene für genau das. Zusätzlich zu dem gab es dann noch so ein Öffentlichkeitsarbeitspaket, also von Videos angefangen über Zeitungsartikel natürlich, aber es mussten auch Veranstaltungen für bis zu 100 Personen mit verschiedenen Experten, die halt zum Naturschutz, zum Waldthemen oder so irgendwo vorgetragen haben beziehungsweise diskutiert haben, auch organisiert werden. Ja, war recht vielseitig auch.
Hat Spaß gemacht?
Ja. Ja? Also
nie bereut?
Nein, das war absolut meins, weil es eben nicht nur ein Thema hatte, sondern mehrere. Abgesehen davon war es einfach spannend. Man hat ja selber auch, also ich war zwar Projektleiterin, aber ich durfte selbst zum Beispiel auch das Monitoring für die Seelaube durchführen. Das heißt, ich bin auch selber mit so Watthosen im Wasser gestanden und habe Fische gezählt, im Prinzip, ja, zum Beispiel. Oder ja, habe Almen mitgeschwendet, damit das Birkhuhn dort wieder mehr Lebensraum findet. Also es war einerseits dieses
Was heißt Almen
schwenden? Almen schwenden heißt, sie von Latschen, also diese Legföhren, die dort wachsen, ja, wenn lange kein Almvieh aufgetrieben wird oder so, fangen Almen wieder an zuzuwachsen. Durch einen natürlichen Anflug von Samen entstehen dann wieder Bäume oder Wälder eher als diese offenen Flächen. Und wenn eben keine Almtiere da sind oder zu wenig da sind, um das aufzuhalten, dass die Almflächen zuzuwachsen, muss man dann halt hergehen und diese Latschen wieder schneiden, also mit der Motorsäge schneiden. Und nachdem man ja dafür nicht wirklich eine Verwendung hat für das Holz oder so, werden die normalerweise auf Haufen zusammengeworfen, um möglichst wenig Fläche dann noch wegzunehmen. Und dann sollte sich dort, wo die Latschen wegkommen, wieder normale, ja, Almfläche etablieren.
Warum dürfen die Almen nicht zuwachsen?
Weil es Lebensraum wegnimmt für gewisse Arten. Und also unsere Landschaft ist einfach sehr geprägt von dem, dass es immer schon Kulturlandschaft ist. Also die Menschen haben ja die Landschaft immer genutzt. Im Prinzip, also Almen wachsen zu und dürfen meines, also persönlich gesehen habe ich jetzt nichts dagegen, wenn Almen zuwachsen, ja, wird halt der Wald wieder mehr. Aber natürlich, wenn man sagt, man möchte gern gewisse Arten erhalten oder eine gewisse Vielfalt auch erhalten, dann braucht man einfach ein Mosaik an verschiedenen Landschaften. Einerseits den Wald, aber auch Almflächen, auch Übergangsflächen. Man braucht Schotterbereiche, man braucht lehmigere Bereiche, feuchtere Stellen, wie auch immer. Und je abwechslungsreicher das ist, desto eigentlich höher ist die Biodiversität von Tieren.
Und jetzt hast du gesagt, du hast leicht anknüpfen können bei Kolleginnen und Kollegen und irgendwie das Netzwerk auch schnell dort etabliert. Was macht man, wenn man wohin kommt, wo man noch nie war, dort jetzt wohnt und auch in der Freizeit mit nicht fachlich verbundenen Menschen irgendwie andocken will? Wie dockt man an?
Man besucht Volkshochschulkurse oder schaut, ob man irgendwo, also ich bin jetzt nicht musikalisch begabt, ja. Für die, die es sind, würde ich empfehlen, irgendeinem Chor oder irgendeiner musikalischen Sache beizutreten. Ja. Also würde natürlich super gehen. Ich glaube nicht, dass ich damit Erfolg hätte, weil auch wenn ich aus Kärnten komme, aber singen ist nicht gerade so meins. Aber ich mag einen sportlichen Ausgleich, also habe ich halt geschaut, dass ich irgendwelche Kurse besuche und dann hat sich das dort angeboten, dass es eben Kurse so gegeben hat und dann dockt man auch mit der örtlichen Bevölkerung an. Genau.
Habt ihr jetzt in der Umsetzung auch große Probleme oder Hürden gehabt? Was war schwieriger für die?
Haben wir euch das Hürden gehabt? Ich überlege gerade, ja. Also manchmal ist natürlich das Verständnis, warum gewisse Arten geschützt werden und deswegen vielleicht der Wald so und so zu bewirtschaften ist, nicht ganz so verständlich für Personen oder für Forstleute, die eben mehr den wirtschaftlichen Gedanken verfolgen. Das ist sicher immer wieder zu diskutieren gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man zwei Arten hat, die man schützen möchte, heißt das noch lange nicht, dass beide Arten das Gleiche brauchen. Das heißt, auch da sind sich dann manchmal Naturschützer nicht einig. Fördere ich Art A oder B oder probiere irgendwie so einen Kompromiss zu finden, der aber für beide nicht optimal ist, aber doch ein bisschen geht. Also auch das war immer wieder spannend zu sehen, dass sich auch da die Experten für gewisse Arten auch nicht ganz einig waren. Am Ende des Tages hat irgendwer entscheiden müssen, was dann halt auf der Fläche wirklich passiert. Und im Großen und Ganzen war das Projekt ein ziemlicher Erfolg.
Und du hast ja vorher auch die Alpenkonvention angesprochen und die Protokolle. Da gibt es ja eben unterschiedliche, da geht es auch um die Raumordnung, ums Bauen und auch um die ganzen Nutzungskonflikte, die im Wald oder auf der Alm ja passieren, weil es braucht ja auch Schutzgebiete. Und es geht ja dann auch viel um Wege, um Wegenetze. Wo siehst du da eine Schwierigkeit? Weil wir sind jetzt in so einer wachsenden Gesellschaft, immer mehr und immer mehr Ausbeuten. Also wie ist da dein Zugang zu diesen Themen? Und, ja.
Also ich glaube, dass gerade die Corona-Zeit dazu geführt hat, dass viele Leute wieder irgendwo so ihre Wurzeln gesucht haben. Und ganz viele haben das auch in dem gefunden, dass sie rausgehen in die Natur und auch den Wald als Erholungsort genießen. Er ist auch einfach toll. Also das muss man schon sagen. Er hat eine kühlere Luft im Sommer. Er hat ein ganz eigenes Klima da drin mit den ganzen Duftstoffen von den Bäumen her. Aber auch so, die Farbe Grün beruhigt ja das Auge. Es ist, glaube ich, wissenschaftlich auch erwiesen, wenn man sich eine halbe Stunde im Wald pro Tag aufhält, dass das gewisse gesundheitliche Risiken minimiert. Also so gesehen finde ich das ganz toll, dass Leute den Wald wieder entdeckt haben und sich auch vielleicht aus dem Grund, dass sie einfach gern dort ihre Freizeit verbringen, auch manchmal mehr für den Wald und seine Lebewesen interessieren. Was natürlich auch ein bisschen das Problem ist, dass viele Leute rausgehen und eigentlich nicht wissen, dass sie sich auf Grund und Boden von wem anderen aufhalten und vor allem auch, wie sie sich dort vielleicht verhalten sollten, um möglichst wenig anzuecken. Und da meine ich jetzt gar nicht anecken nur beim Grundeigentümer oder bei den Leuten, die forstlich im Wald arbeiten, sondern auch bei sämtlichen Tierarten, die dort ihren Lebensraum haben. Und das sehe ich schon ein bisschen als Thema. Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema.
Um Haftungen.
Genau, also. Genau. Also gerade bei der Wegnutzung geht es sehr oft um Haftungen. Aber auch also mir begegnen ja Menschen im Wald, die nicht immer vielleicht mit dem Mountainbike dort unterwegs sind, wo sie freigegebene Vorstraßen haben, sondern auch irgendwo. Und es ist manchmal sehr schwierig, mit diesen Personen zu sprechen, beziehungsweise ihnen zu erklären, warum das jetzt falsch ist. Weil sehr oft ist so das Ego ein bisschen unterwegs, sage ich immer. Also die sind jetzt unterwegs, die wollen jetzt, haben jetzt die Zeit, ihre Freizeit zu nutzen, wollen sporteln und sehen da jetzt nicht ein, warum es da vielleicht eine forstliche Sperrgebietstafel gibt, weil sie fahren ja den Weg eh immer. Und jetzt plötzlich einmal 3 Monate da vielleicht nicht fahren zu dürfen, ist sowas, was ihnen halt einfach im Weg steht. Und das ist meines Erachtens nach eine falsche Herangehensweise, ja. Weil im Grunde müsste man froh sein, dass es Leute gibt, die eben im Wald arbeiten, die auch schauen, dass die Wege intakt sind, dass das passt, ja. Die aber auch einen Nutzen aus dem Wald ziehen. Und ja, irgendwo braucht es da, glaube ich, gegenseitiges Verständnis, ja.
Sprichst du solche Leute, wenn du sie im Wald triffst und sie sich quasi nicht richtig verhalten, sprichst du sie an?
Mhm.
Und wirst du das irgendwann einmal leid, das zum hundertsten Mal zu tun?
Ja, absolut. Nein, es ist jedes Mal die Überlegung, tue ich mir das jetzt an und verwende ich meine Energie auf das? Weil, also, wie soll ich sagen, wenn es Touristen sind, ist sehr oft ein Verständnis da. Mhm. Schwieriger wird es bei eher den einheimischen Eingesessenen, die das halt einfach nicht so richtig einsehen wollen oder so. Und da ist es halt auch immer die Frage, erstens, wie spricht man sie an? Mhm. Klarerweise, ich bemühe mich immer recht höflich zu sein und so. Auf der anderen Seite, manchmal kommt da auch sehr viel Negatives daher und das macht halt absolut keinen Spaß dann.
Was machst du dann?
Ich sage das, was ich sagen muss, ja, in meiner Funktion auch oft einmal, weil es ja auch darum geht, wenn ich einen Radlfahrer mal sage, naja gut, ich drücke ein Auge zu, kein Problem, passt schon, ja, oder wir haben ja eh drüber geredet und er fährt weiter, dann, und ihm passiert was, könnte sein, dass er sagt, naja, sie hat ja eh gesehen, dass ich gefahren bin, hat ja nichts gesagt oder hat zwar was gesagt, aber hat mich eh fahren lassen und ich bin trotzdem in der Haftung drin. Ja. Also das sind so Dinge, wo es schwierig ist und ich bemühe mich halt dann auch immer darzulegen, ja, dass durch seine Aktion oder die Aktion der Person einfach auch ich betroffen bin, auch wenn ich selber nicht Radl fahre oder wie auch immer, sondern dass er mich ja auch haftbar macht.
Das heißt, du bist haftbar, wenn...
Also nein, wenn ich im Dienste unterwegs ja, bin, quasi.
Wenn du privat bist und im Urlaub
privat bin, dann nicht.
In Vorarlberg im Wald, wenn du nein, bist.
Dann
sprichst
nicht.
Du dort jemanden
an? Spreche ich dort jemanden an? Ja, wenn es um Feuer machen im Wald ginge, schon.
Okay.
Also sowas schon, da könnte ich nicht. Die Radlfahrer sind mir dann ziemlich egal. Ja. Da bin ich auf Urlaub.
Aber die Grundstücksbesitzer, die haften dann, wenn was passiert. Aber man kann ja eigentlich nicht, wenn man jetzt eine große Waldfläche hat, immer und überall alles abgesichert haben, dass da ja nichts passiert.
Nein, es grundsätzlich geht es darum, immer aus der groben Fahrlässigkeit rauszukommen. Ja? Und prinzipiell, wenn jetzt Mountainbiker auf Vorstraßen unterwegs sind, die freigegeben sind, ist meistens irgendwo ein Vertrag, entweder mit dem Land oder mit der Tourismusgemeinde oder so im Hintergrund, wo auch die eine gewisse Versicherung einzahlen für, falls dort einmal wem was passiert. Wenn jetzt Radlfahrer woanders unterwegs sind, wo sie quasi keine freigegebene Vorstraße sind und sie fallen her, kann nicht der Waldeigentümer komplett zur Verantwortung gezogen werden, nur weil der jetzt da wo gefahren ist, wo er nicht fährt. Allerdings, wenn der Waldeigentümer das sieht, dass der wo fährt, wo er nicht freigegeben hat, die Vorstraße, und er sagt nichts, und der Radlfahrer fliegt her und sagt, naja, der hat mir eh gesehen, hat nichts gesagt, ja, dann kann durchaus sein, dass es einmal in Richtung eben auch einer gewissen Fahrlässigkeit kommt. Wobei, ich bin keine Juristin, ja, also muss ich auch sagen, das ist sowieso dann immer zum Ausstreiten und zum Bewerten, aber es möchte halt kein Waldeigentümer in so eine Situation kommen, dass er vielleicht für irgendwas haftbar ist, nur weil einer unterwegs ist, wo er eigentlich nichts verloren hat. Es ist diese Eigenverantwortung, wird immer weniger, leider Gottes. Ja.
Na gut, jetzt haben wir, 5 Jahre ist das Projekt gegangen im Ausseerland, genau, das erfolgreich abgeschlossen
Ende
wurde.
Ende 2019, ja, wurde es dann abgeschlossen.
Was ist dann passiert?
Dann 2019? Waren viele Jobangebote da?
Nein, also ich meine, ich war ja prinzipiell ganz, ganz happy im Ausseerland, muss ich sagen und so, aber es war dann halt auch die Frage, ja, wohin mit mir? Braucht der Forstbetrieb mich noch da oder nicht? Ja? Und sie haben mich dann um einen Forstbetrieb weitergeschickt bei den Bundesforsten, und zwar zum Forstbetrieb Flachgau-Tengau, der in Abtenau in Salzburg sitzt, um eben dort als Betriebsleiter Stellvertreterin und mit anderen Aufgabengebieten quasi einen Job zu machen, weil dort gerade der jeweilige, also der Betriebsleiter Stellvertreter ist dort in Pension gegangen und da gab es einfach eine Stelle zum Nachbesetzen. Und grundsätzlich war halt so auch die Idee, glaube ich, dass man einmal einen anderen Forstbetrieb kennenlernt, auch andere Themengebiete kennenlernt, weil die forstliche Ausbildung prinzipiell auf das ausgelegt ist, dass man halt einmal Betriebsleiter eventuell wird, sofern halt der Posten frei ist und das irgendwo zusammenpasst, sage ich mal. Genau, also bin ich wieder übersiedelt.
Wie war das?
Also ich habe dann in Hallein gewohnt und für mich war das eine irrsinnige Steigerung, weil da gab es einen McDonald's und sobald es einen McDonald's gibt, ist es quasi Großstadt für mich. Ja. Also wenn man von Grundlsee kommt oder so, ist das halt ein Schritt nach oben. Abgesehen davon war dann die Nähe zu Salzburg gegeben, was ja auch kulturell einfach spannend ist. Ich habe es ein bisschen blöd getroffen, weil dann hat ja Corona begonnen. Das heißt, ich habe mir auch da vielleicht etwas schwerer getan, irgendwie Fuß zu fassen, abgesehen von den Leuten, mit denen ich halt direkt zusammengearbeitet habe.
Wie lange warst du dann da?
3 Jahre war ich dann dort, genau.
Und dann hat dich der Ruf nach Kärnten.
Und dann hat es eine Jobausschreibung da gegeben und eigentlich habe ich immer wieder halt geschaut, was sich so tut. Und ich wollte prinzipiell ja mal zurück nach Kärnten, aber halt auch nicht zu jedem Preis. Also jeden x-beliebigen Job hätte ich jetzt nicht angenommen oder mich beworben. Und dann war da die Leitungsfunktion der forstlichen Ausbildungsstätte eben ausgeschrieben. Da haben wir gedacht, okay, ja, ich kenne es selber schon von einem Motorsägenkurs her oder so in Studententagen. Also ich habe ein bisschen gewusst, wie es in etwa ist, ja. Und haben wir gedacht, naja gut, bewerben wir uns heute mal und schauen, ob es was wird. Und es wurde, ja, Gott sei Dank.
Weißt du, ob sich viele beworben haben?
Angeblich 7 Personen. Mhm. Was ich aber sehr schätze, ist, dass keiner, also weder von meinen Kollegen noch sonst eigentlich, wer in der Forstbranche weiß, wer genau sich beworben hat. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Also das finde ich sehr, sehr gut, sehr positiv. Da hat das Bundesforschungszentrum für Wald, wo wir dazugehören, eigentlich das sehr gut abgewickelt. Ja.
Warum ist das gut?
Ich finde es gut, weil ansonsten, wenn jemand mit mir nicht zufrieden wäre, dann könnte er sich ja denken, naja, wäre der viel gescheiter gewesen, wenn Person XY das bekommen hätte oder so. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch nett, weil im Vorfeld nicht ganz so viel getratscht wird vielleicht. Wenn man jetzt nicht weiß, wer sich überhaupt bewirbt. Also da ist dieses Familiäre der Forstwirtschaft vielleicht wieder nachteilig, sage ich mal. Es wird dann schon sehr viel drüber geredet, ja. Mehr potenziell und welche Fähigkeiten hat und so. Und damit schürt man ja auch gewisse Erwartungshaltungen oder hat schon die Leute schubladisiert, bevor sie eigentlich den Job antreten. Und so war das recht, recht frei, fand ich.
Und ihr habt ja einige Häuser hier im Grundstück. Wir waren schon gleich im falschen Gebäude, bis wir wieder gefunden haben.
Falsch, richtig. Ihr wart immer auf der Fast, ja.
Was macht ihr jetzt genau da? Welche Bereiche quasi deckt ihr ab? Und was ist das Ziel?
Wer geht auf die Fast? Ja.
Also sehr viele Fragen. Ja. Ich bemühe mich jetzt, das kurz und knackig zu halten. Wir sind eine Fortbildungs- und Ausbildungsstätte für den forstlichen Bereich, sage ich mal. Uns kennen ganz viele aus der Forstbranche oder die irgendwo einen Wald zu Hause haben, die wissen im Regelfall, dass es die forstliche Ausbildungsstätte gibt und dass man da Kurse zum Motorsägen, also Motorsäge und Sicherheit, sage ich mal, von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen besuchen kann, dass man Seilgerätekurse, Schlepperkurse, also wirklich so diese klassisch, was man braucht für die forstliche Produktion von Holz, besuchen kann, Ausbildung zum Forstfacharbeiter machen kann, also eine Berufsausbildung. Da haben wir eh gerade die Leute im Haus und die sind jetzt die zweite Woche da, das geht nämlich 6 Wochen lang. Andere Kurse sind vielleicht nur einen Tag oder ja, eine Woche lang. Wir haben aber auch sehr viel, was jetzt Personen interessieren könnte, die vielleicht gerade einen Wald erben werden oder sich einen zulegen wollen. Ja, also so Waldbewirtschaftung für Einsteiger, wo es um die Grundlagen geht, Rechte und Pflichten, wie erkenne ich Baumarten verschiedene, muss ich aufforsten, wie forste ich auf, wenn ich es tue, ja? Wie mache ich meinen Wald vielleicht ein bisschen klimafitter, was für Forstschutzprobleme können daherkommen, wie ist das so mit dem Borkenkäfer genau, also das sind so Fragen, die in diesen Kursen beantwortet werden. Wir haben aber auch was, das nenne ich so, ja, Wohlfühlkurse, Seminare, ja, zum Wald, also sei es Pilze sammeln, also Speisepilze. Und da meine ich jetzt nicht die Eierschwammeln und den Steinpilz, den vielleicht noch jeder von uns kennt, sondern es gibt ja ein weitaus breiteres Spektrum an Pilzen, die man essen kann. Mhm. Also auch dazu haben wir Tagesseminare oder Obstbaumschnitt oder ätherische Öle und Hydrolate herstellen aus Pflanzen. Also es ist recht, recht vielseitig. Ja. Man kann gerne mal auf die Website schauen, www.fastosia.at.
Wo man sich einbuchen kann. Ich brauche jetzt keinen Wald besitzen.
Nein, du musst nicht. Wald besitzen ist nicht die Voraussetzung. Mhm. Viele machen auch Motorsägenkurse bei uns, weil sie einfach Brennholz zu Hause zusammenschneiden wollen und eigentlich gar keinen Wald wirklich besitzen. Aber es ist prinzipiell, wenn man mit Motorsäge arbeiten will, sehr, sehr gut zu wissen, dass das ein sehr gefährliches Gerät ist. Es passieren leider Gottes immer wieder Unfälle und ja, die sind meistens nicht sehr schön. Mhm. Also insofern, jedes Mal, wenn man eine Motorsäge startet, sollte man eigentlich wissen, dass man eine persönliche Schutzausrüstung tragen soll und wie man auch umgeht damit. Ja.
Wie oft hältst du die Motorsäge in der Hand?
Mittlerweile öfter. Also ich habe jetzt selber beim Motorsägenkurs wieder mal mitgemacht. Mhm. Also bin nicht diejenige, die wirklich viel im Wald gearbeitet hat oder so. Wir haben auch nicht wirklich Wald zu Hause oder so. Aber mir hat es jetzt einfach mal interessiert, einerseits zu sehen, wie unsere Trainer das vermitteln. Ja? Und ich muss wirklich sagen, ich war ganz begeistert, weil am Montag fängt man noch an als kompletter Neuling und weiß so in etwa, okay, da ist vorn von der Motorsäge, da ist hinten. Und am Freitag ist man aber fähig, dass man einen gerade stehenden, eher schwächeren Baum sicher zu Fall bringt und weiß auch, worauf man aufpassen muss, um sich selbst oder andere nicht zu gefährden. Und das ist schon ein irrsinniger Entwicklungsschritt, der da passiert innerhalb von eigentlich 4 Tagen. Ja.
Das Publikum ist Kärnten oder österreichweit?
Nein, österreichweit, aber auch über die Grenzen hinaus. Also wir haben auch sehr oft internationale Gäste da. Wir kriegen jetzt zum Beispiel für 2 Wochen Studenten bzw. Schüler aus der Provence in Frankreich, die machen so Erasmus Plus und machen bei uns eben quasi praktische Ergänzung zu ihrem Forstunterricht, den sie dort haben. Wir haben aber auch voriges Jahr zum Beispiel den japanischen Forstminister da gehabt, der auf Besuch war, weil mit Japan gibt es schon eine sehr lange historische Verbindung, sage ich mal. Also Österreich hat fürs Forstgesetz in Japan ordentlich mitgearbeitet oder die haben ein bisschen abgeschrieben, sage ich mal. Und auf der anderen Seite, ja, die Forstwirtschaft dort hat vielleicht ähnliche Ansprüche wie unsere und da gibt es einen engen Austausch auch mit der Wirtschaftskammer hinsichtlich Know-how-Austausch. Und es kam immer wieder vor, dass Trainer nach Japan geflogen sind von der FAST und dort unterrichtet haben oder dass eben auch Japaner herkommen sind, um einmal eine Woche Forstpraxis da zu erleben. Südkorea ist auch gerade im Trend, also die erwarten wir auch heuer noch. Und ich selber muss jetzt einmal nach Griechenland und dann schauen wir, was sich da ergibt. Vielleicht will die Universität von dort auch einmal zu uns kommen und einen Kurs machen. Also super. Es ist recht international. Ja.
Und wie begrüßt man jetzt den japanischen Forstminister?
Oder was gute macht, Frage, was gute Frage.
Stellt man da zusammen?
Also ich jetzt nicht viel anders als gewöhnlich, dass ich meine Kursteilnehmer begrüße. Was ich allerdings gelernt habe, ist, dass es ein ziemliches zeremonielles Übergabe gibt von den Visitenkarten. Mhm. Also man muss die so halten, dass das Gegenüber die Visitenkarte lesen kann. Das ist nicht so wie bei uns. Man reicht sich die Karten und steckt sie wieder wo ein und vergisst sie. sondern man nimmt sie mit beiden Händen und so, dass der andere das lesen kann und übergibt sie quasi mit so einem leichten Kopfnicken oder Senken. Genau. Und das ist recht, ja, also wirklich so, dass es wertgeschätzt wird, dass man jetzt offiziell diese Visitenkarte oder auch den Namen und die Funktion des anderen quasi bekommt. Das war sehr spannend, ja. Und sonst macht man ein Programm, was immer gewünscht wird. Also wir sind da flexibel. Wir machen generell auch viele Kurse für Firmen, wie zum Beispiel die ÖBB oder die KELAG, die eben Infrastruktur intakt halten müssen. Mhm. Und da ist oft so, dass die uns sagen, was sie brauchen für die Unterweisung ihrer Mitarbeiter und auch, was die lernen sollen. Und dann stellen wir das auch sehr gerne individuell zusammen.
Inwieweit bist du im Lehrplan integriert oder gestaltest diesen mit?
Voll und ganz. Ja, also ich meine, das eine sind Anfragen, die daherkommen, das andere ist natürlich, was wir uns so überlegen. Wir probieren uns auch laufend weiterzuentwickeln, also wir evaluieren alle unsere Kurse und schauen, was kam gut an, was für Themen wären vielleicht noch interessant für die Leute, die wir da haben. Wir haben ja doch über 5000 Kursteilnehmer pro Jahr vor Ort, ja. Also da gibt es immer laufend was zu tun. Und selber unterrichten, ab und an gehe ich auch. Vielleicht nicht gerade Motorsägenkurse, aber halt so forstliche Theorie-Sachen sehr gerne.
Wie lange bist du jetzt Leiterin hier?
Mit 1. März werden es jetzt ein Jahr.
Ein Jahr, okay. Und du bist ja eigentlich in deiner Berufslaufbahn sofort mit einer Führungsposition eingestiegen, im Ausseerland schon. Du hast ein großes Projekt geleitet, also quasi... Volé. Jetzt hast, weiß nicht, das in Tennengau war auch irgendwie eine leitende Funktion.
Auch ein bisschen,
genau,
ja.
Jetzt wieder. Kannst du nach 3 solchen Jobs irgendwie schon ein Resümee ziehen, wo du sagst, das sind Kompetenzen, die sind mir im Studium zu wenig vermittelt worden, das hätte ich mehr gebraucht, da fühle ich mich total wohl, gut ausgebildet. Wie beurteilst du das?
Also ich würde sagen, als Führungsperson muss man Menschen mögen, weil man hat einfach mit Menschen zu tun. Mhm. Sonst ist man nämlich eine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist so das Grundlegende. Mhm. Es ist natürlich voll spannend, wir sind jetzt 27 Personen da an der forstlichen Ausbildungsstätte. Das heißt, ich habe abgesehen von dem, dass ich ja mit mir selbst irgendwie zu tun habe, mit 26 Individuen zu tun, die alle irgendwo ein bisschen unterschiedlich sind, unterschiedlich ticken, unterschiedliche Ansprüche haben, unterschiedlich arbeiten, auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, um eigentlich ihre Arbeit gut machen zu können. Und das ist eine sehr große Herausforderung als Leiterin, das auch irgendwo abzudecken oder alle mitzuholen, an Bord zu holen und auch gerade wenn es um Veränderungen geht oder um wir machen was Neues oder so, die auch alle eben dafür begeistern zu können. Ja. Ich finde das persönlich aber voll spannend, gerade in solchen Positionen, dass man das machen kann und darf, weil eben ich mag Menschen, ja. Beim Studium ist definitiv so Führungskompetenzen viel zu wenig mitgekommen, ja. Das, glaube ich, ist was, also man braucht eine gewisse Basis, glaube ich, die man einfach hat oder nicht hat, und viel Restliches kann man dann auch lernen.
Wo lernst du das?
Wir hatten so interne Schulungen, was das angeht, bei den Bundesforsten. Das war recht gut. Das war auch sehr intensiv einmal ein gutes Jahr, dass man eben gecoacht worden ist, auch einen Mentor hatte und verschiedenste Feedbacks von verschiedenen Seiten sich einholen hat können zu seinem eigenen Führungsverhalten, Führungsverständnis, wo es dann aber auch sehr viel Theorie dazu gab, ja, sodass man das Ganze ein bisschen vielleicht besser durchschaut. Und ansonsten, also ich glaube, jetzt lerne ich einfach jeden Tag dazu. Ja. Also.
Was ist deine persönliche Methode oder Tipp, wenn es darum geht, man kommt wohin als neue Leiterin in ein Team von 26 Personen, hat irgendwelche Ideen im Kopf, möchte die natürlich umsetzen und muss die Menschen mit auf die Reise nehmen. Hast du da einen Tipp, wie das gut gelingen kann?
Jetzt muss ich meinen Geheimtipp verraten. Ja?
Du musst nicht.
Nein, also Ich bring Kuchen mit. Okay. Ja, also meistens halt dann selber gemachten, ja, weil ich back gern. Und das hat bis jetzt immer funktioniert, um zumindest einmal eine grundlegende positive Stimmung herzustellen. Mhm. Und das Zweite, was ich jetzt in dem Jahr gelernt habe, ist, man kann mit neuen Ideen daherkommen. Man muss sich selber nur vielleicht und allen anderen mehr Zeit geben, als man zuerst mal gedacht hätte. Also es geht nicht von jetzt auf gleich, was umzusetzen, weil einfach ja, sich 26 andere Personen vielleicht an diese Idee mal gewöhnen müssen. Manche von Haus aus immer gleich Nein sagen, weil sie auch gewisse Ängste vielleicht vor solchen Veränderungen haben. Und das ist auch okay und berechtigt, das zu haben. Ja. Und da braucht es dann halt etwas länger, um vielleicht diejenigen dann auch abzuholen oder so.
Du hast jetzt was Kleines Privates verraten, Text gern. Das würde mich noch interessieren, was machst du, wenn du jetzt nicht da an deinem Schreibtisch sitzt oder an Muttersegen teilnimmst?
Naja, ich bin ein ganz normaler Mensch. Also ich lese gern, ich gehe gern sporteln, ich treffe mich gern mit Freunden. Ab und an backe ich auch gerne. Ja, ich genieße einfach meine Freizeit genauso, wo ich einfach neugierig bin auch auf die Welt. Also ich verreise auch sehr, sehr gerne und nutze deswegen meinen Urlaub meistens so, dass ich irgendwo anders hinfahre. Ja, das ist es eigentlich so.
Wo, also wie schaltest du ab oder machst du das bewusst oder musst du dich irgendwie entkoppeln vom Job? Geht das leicht? Fällt dir das leicht?
Ich finde es ganz gut, dass man nicht in Ossiach selber wohnt, wo man arbeitet. Also ich wohne in Villach, das heißt, ich habe immer so eine gute Viertelstunde, 20 Minuten, dass ich eigentlich im Auto sitze und da vielleicht noch verarbeiten kann, was mich halt so beschäftigt von der Arbeit her. Das gelingt meistens ganz gut. Und wenn ich mich wirklich, wirklich ärgere über irgendwas, also entweder eben Kuchen backen, wo man so richtig in die Rührschüssel reinhauen kann, vielleicht, ja, oder sporteln gehen. Oder raus in die Natur, ja. Also Wald ist schon auch für mich jetzt nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort, wo ich auch selber zur Ruhe komme.
Bevor wir ins Finish kommen, ich habe noch eine Forstfrage. Jetzt hast du gesagt, es haben ungefähr 80 angefangen zu studieren mit dir und es waren nicht viele Frauen. Ist das quasi berechtigt richtig oder wird dieses Themenfeld, dieses Berufsfeld auch mehr Frauen vertragen? Ist das, also es war halt irgendwie vom Ursprung her Männerdomäne, weil es irgendwie auch viel mit Handwerk zu tun hat. Wie schätzt du das ein? Mach mal kurz irgendwie eine Werbung für Frauen, die das machen wollen oder eben nicht, wenn das Verhältnis eh so passt.
Nein, ich find, also die Forstbranche verträgt mehr Frauen. Das tut ja auch gut. Ich glaube auch nicht, dass eine Frau sich davor fürchten muss, Forstwirtschaft zu studieren oder Försterin zu werden. Also vielleicht Forstfacharbeiterin muss eh jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es schon ein bisschen, glaube ich, dass man ja vom Körperlichen her nicht so super toll geeignet ist, vielleicht als Frau. Also einen Baum fällen, zwei Bäume fällen oder so, das geht schon. Und die ganz sportlich sind, geht das auch den ganzen Tag. Ja. Aber es ist einfach eine sehr, sehr körperliche Arbeit, was Forstfacharbeiter also Dasein angeht. Ja. Aber alles andere würde ich sagen, also Frauen sind genauso fähig, begeistern sich dafür, ja, bringen vielleicht auch mal andere Sichtweisen rein und das, glaube ich, wird der Forstbranche generell nicht so schaden.
Gut. Das waren super spannende Einblicke.
Ja, wir müssen ja noch reden über die Kurse.
Ja, voll okay, gerne, gerne.
Aber wir müssen jetzt zu einem Ende kommen und das Ende ist auch immer ein Wordrap. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich, das zu vervollständigen. Welcher Nadelbaum bin ich?
Eine Zirbe.
Eine Zirbe, weil?
Weil die gut duftet und hoch oben steht und ja, weil es ein wunderbares Holz gibt für Möbelstücke.
Welche Frau würde ich gerne treffen?
Wie schwierige Frage. Ich glaube, meine Großmutter, mütterlicherseits, weil die war so ein bisschen Vorreiterin ihrer Zeit. Die hat auch einen Beruf ausgeübt, hat, glaube ich, mit 40 noch den Führerschein gemacht, um mobil zu sein, hat recht spät auch Kinder bekommen und hat das alles unter Dach und Fach bekommen. Und das sicher in einer Zeit, wo das nicht ganz gewöhnlich war und wo sie sicher auch einigen Vorurteilen der Gesellschaft ausgesetzt war.
Mhm. Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Alles, was im Radio läuft oder so. Also,
also nicht singen, aber tanzen schon.
Tanzen schon, tanzen schon.
Und dein Lebensmotto lautet?
Sei frech, wild und wunderbar, à la Pippi Langstrumpf.
Super. Vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in deinen Berufsalltag und in den Forst. Danke.
Danke, dass ihr da wart.